herzlich willkommen im Wildflower Village Podcast. Mein Name ist Kim Freund und ich nehme dich heute mit in meine Küche. Ich werde mal ausprobieren, wie das ist, meinen Podcast aufzunehmen, während ich hier meine Hausarbeit verrichte, weil das häufig zwei Dinge sind, die sich in Konkurrenz stehen und die ich nicht vereinen kann. Und ich dachte, das kann ja nicht sein. Und dachte, ich mache jetzt mal meinen Abwasch und die Küche hier hübsch, während ich dir erzähle. Und worüber ich heute mit dir sprechen möchte, ist, ich möchte nochmal mit dir eingehen auf die Energie jetzt im Juni. Ich habe es ja schon mal erwähnt in der vorigen Folge, ist die Energie der Inner Mother, also die Archetypin der Mutter, die wir jetzt im Juni spüren. Das ist auch die Energie vom Krebs, also wir sind ja jetzt kurz davor, dass die Krebs-Season beginnt in der Astrologie ab dem 20., ich weiß gar nicht, wie es dieses Jahr ist, ist ja jedes Jahr ein bisschen anders, aber um den 20., 21., Juni rum startet der Krebs und der ist ja auch das Zeichen für das Mütterliche, für das nährende Prinzip, für das sehr emotionale, fühlende Prinzip, für das Zuhausegefühl, ja, das Gefühl von Heimat, das Gefühl von eine Wurzel, Wurzeln haben. Das hat auch viel mit den Ahnen zu tun, mit der Ahnenarbeit. Das heißt, diesen Monat spüren wir nicht nur das Thema, okay, bin ich genährt und so weiter, sondern auch, hey, wie sah das denn für meine Ahnen aus? Welche Information ist da in meinem Feld von meinen Ahnen abgespeichert? Kannten die eigentlich das Gefühl von zu Hause genährt sein, geliebt sein? Und tatsächlich ist es in meiner Familie ein großes Thema mit der Mütterlichkeit, mit dem Krebs und mit der Archetypin der Mutter. Weil in meiner Familie die Frauen, also tatsächlich keine richtige Unterstützung und Zuwendung oder Liebe vom Mann für das Muttersein bekommen haben. Da gab es eher so abwertende Begriffe wie, ja, das ist so eine richtige Muttersau oder so eine richtige Mutterkuh. Also Muttersein war etwas, womit du komplett deinen Wert für Männer verlierst. Mein eigener Vater, der, ich glaube, das ist dem gar nicht so bewusst, aber der hat auch glaube ich, nichts Gutes über Frauen zu sagen, weil er so seine eigene Mutterwunde mit sich rumträgt. Und bei ihm in seiner Nähe hatte ich eher das Gefühl, dass es was Schlechtes ist, eine Frau zu sein. Etwas Schlechtes ist, sich um die eigene Schönheit zu kümmern. Dass es gut gewesen wäre, wäre ich einfach nur praktisch und ein Junge gewesen. Und ja, da merke ich, dass es bei uns in der Familie eine ganz große Wunde damit gibt. Auch damit, dass die Mutter für die Tochter keine nährende Mutter sein konnte oder wollte. Das hat sich über Generationen, kann man das zurückverfolgen, dass wirklich teilweise die Töchter auch unerwünscht waren. Also dass gesagt wurde, okay, ich wünschte, ich hätte dich nicht bekommen und die dann auch ihr Leben lang so behandelt wurden. Dann haben die diese Wunde von der nicht nährenden Mutter weitergegeben an ihre Tochter. Die hat dann auch wieder keine sinnliche, emotionale Liebe und Wärme bekommen, sondern war immer in ihrer Vaterwunde drin, in diesem, okay, da muss ich Papa gefallen, da muss ich leisten, da muss ich was schaffen, ich muss es alleine schaffen. Das ist eine ganz große Wunde in meiner Ahnenlinie. Ich glaube, das ist aber auch ein kollektives Thema, für das ich dann vielleicht hier auch ein Spiegel bin mit meinen Themen. Was daraus resultiert, ist dann in meiner Generation eine Essstörung, das Gefühl von enormem Leistungsdruck, das Gefühl von, es ist gefährlich, sich in die Mutterrolle einzulassen. Es ist gefährlich, zart und sinnlich zu sein. Und ja, das ist ja etwas, was ich komplett durchbreche und wo ich richtig merke, da habe ich so viel Arbeit zu tun. Das kommt überhaupt nicht. Also natural schon, weil das auch ganz interessanterweise in meinem Human Design drinsteht, dass das ein Thema für mich ist. Die Zartheit als meine besondere Stärke und die auch zulassen zu können und nicht hart zu werden oder kontrollierend. Das habe ich an mehreren Orten und in den Körper kommen statt in den Geist, in die Freiheit und das Loslassen statt in die Bewertung. Das sind, also ich habe wirklich viele, viele Tore auch in meinem Purpose. Und meinem Lebenswerk quasi, die damit zu tun haben. Und ich bin einfach hier, um diesen Zyklus zu durchbrechen und das zu verändern. Und trotzdem wurde mir nichts davon vorgelebt. Das heißt, ich habe in meinen Zellen so eine Information davon, weil ich mit dieser Energie geboren bin, mit diesem Zwiespalt, mit dieser Herausforderung und dieser besonderen Lebensaufgabe. Aber mir wurde einfach nichts davon geschenkt quasi in diesem Leben. Also ich habe da wirklich keine Blaupause. und suche und finde immer wieder Menschen und Frauen, die mich da inspirieren und mir ein Vorbild sind. Und lerne unglaublich viel dazu, wieder in den Körper zu kommen, dass Sinnlichkeit und Sanftheit, Zartheit Stärke sind, dass man mit Zartheit auch anführen kann, dass man mit einer guten Beziehung und Liebe anführen kann und das nicht mit Angst machen muss und so weiter und so fort. Und da ist einfach dieser Monat, auch der Monat Juni, ein ganz besonderer, weil wir hier ganz doll in diese Mutterenergie eintauchen. Es gibt ja für jeden Monat eine der weiblichen Archetypinnen. Es gibt 13 weibliche Archetypinnen. Da sehen wir schon den Unterschied vom femininen zum maskulinen linearen Prinzip, weil das Weibliche rechnet eigentlich in Zyklen und wirklich durch die gesamte Menschheitsgeschichte bis gefühlt vor kurzem wurde auch mit dem Mond gerechnet, mit den Gezeiten. Also das, was Zeit angezeigt hat, waren die Gezeiten, waren Sonne und Mond am Himmel, waren die Jahreszeiten, die man beobachten konnte. Und daran hat man Zeit gemessen. Nicht in Minuten und Sekunden, nicht mit einem Kalender. Das ist so ein, eine strukturelle Art, man nennt es eine monochrone Art, Zeit zu messen. Und die ist sehr linear. Und da merkt man auch immer, es passt auch immer nicht ganz. Wir müssen ständig ein Schaltjahr machen. Wir müssen dies und das, damit es passt. So. Wir müssen die Zeit umstellen, wie auch immer. Na gut, das hat damit nichts zu tun. Aber wir merken, irgendwas passt daran nicht. Und es würde sich viel natürlicher anfühlen, im Winter auch eine andere Zeitrechnung zu haben als im Sommer, weil da fühlt sich Zeit einfach anders an. Ja, die Zeit, die wir zur Verfügung haben, die Kraft, die wir zur Verfügung haben. Aber wir versuchen, alles gleich zu machen, alles wird gleich gerechnet, jeder Tag ist gleich und das ist einfach nicht wahr. Und die polychrone Zeitrechnung, die funktioniert so, dass man, wenn man fühlt, eine Sache ist beendet, ein Gespräch ist beendet, ein Projekt, ja, eine Phase, ein Momentum ist abgeschlossen, dann hört man auf. Nicht zu einem bestimmten Termin, nicht zu einer bestimmten Uhrzeit, sondern wenn es sich fertig anfühlt für den Moment und dann macht man morgen weiter oder so. Und oder wenn die Sache halt sichtbar abgeschlossen ist. Und dann geht man weiter. Man verabredet sich nicht für 16 Uhr zum Kaffee, sondern man begegnet sich und nimmt sich dann vielleicht Zeit. Oder man hat das Gefühl, okay, jetzt wäre der Zeitpunkt, jemanden zu treffen. Weil jetzt merke ich, es zieht mich dahin. Dann lasse ich jetzt alles andere liegen und gehe jetzt jemanden treffen. Dafür ist natürlich auch essentiell wichtig, dass wir nicht zu weit auseinander wohnen, dass wir uns auch mal begegnen können, dass wir uns mal über den Weg laufen können oder mal kurz klingeln können, ohne dass wir dafür schon eine halbe Stunde Weg auf uns nehmen. Und das ist tatsächlich, darüber kann ich gerne mal eine Folge machen, über die monochrone und die polychrone Zeitrechnung, einfach eine ganz andere Art und Weise, den Tag zu strukturieren. Und das wird tatsächlich vermehrt in südamerikanischen Ländern so gelebt und auch ja, in südeuropäischen Ländern ist es ein bisschen mehr so, dass es auch ein anderes Zeitverständnis ist. Also wenn man mal in Portugal war, da sagt der Techniker, kommt am Dienstag und dann taucht er einfach den ganzen Tag nicht auf. Und am Donnerstag 12 Uhr steht er vor der Tür und wenn du dann nicht da warst, hast du den Termin verpasst, so ungefähr. Das habe ich ein paar Mal erlebt in Portugal und war ganz erstaunt über diese Art von Zeitrechnung. Und ja, genau, aber eigentlich ist es, hat es was Gesundes, sich auf die Zyklen und das Momentum einzulassen und dann nicht immer so viel selber mitbestimmen zu wollen durch Verabredungen und Ähnliches. So, ich lasse jetzt einmal das Wasser ein fürs Abspülen, weil unsere Spülmaschine ist kaputt. Genau, also ich wollte mit dir heute darüber sprechen, nochmal über diese Energie vom Juni, wie du sie für dich nutzen kannst, was das für dich bedeutet. Und wie du mit der Inner Mother für dich arbeiten kannst. Ich liebe es ja, mit den Archetypen zu arbeiten, weil sie mir so einen Sinn geben. Sie geben mir so einen Rahmen für das, was gerade passiert, weil einfach jedes Jahr zur gleichen Zeit tatsächlich dieselben Themen auftauchen. Aber das ist auch kein Wunder, denn jedes Jahr zur selben Zeit blühen die Apfelbäume, jedes Jahr zur selben Zeit können wir ernten, die Kirschen, den Kürbis, weiß ich nicht. Es ist ja immer zur selben Zeit. Das heißt, es ist tatsächlich so, dass zyklisch und ganz in der Natur zur selben Zeit dieselben Themen aktiv werden. Und die Archetypen zu nutzen, hilft uns, wenn wir das Gefühl haben, ey, was passiert mir hier schon wieder? Das Leben passiert mir einfach nur. Ich fühle mich nicht mehr in der Lage, Einfluss zu nehmen oder ich fühle mich überrollt, dann nochmal zu gucken, ah, guck mal, was ist denn jetzt gerade Thema? Ja gut, das passt ja total, wenn ich das aus der Linse anschaue, macht gerade alles Sinn und dann weiß ich auch, was ich zu tun habe. Dann weiß ich auch, wie ich Veränderung bewirken kann, wie sich die Situation nicht mehr ganz so eng anfühlt. Und das hat mir tatsächlich in meinem Burnout enorm geholfen, weil es allem so viel Sinn geschenkt hat, was ich erfahren und erlebt habe und einen Kontext. Und ich konnte dann wieder konstruktiv Entscheidungen treffen und habe mich Stück für Stück wieder enorm wirksam gefühlt und getragen. Und es hat dann nicht nur logisch Sinn ergeben, sondern auch emotional, auch im Körper. Und deswegen liebe ich sehr und empfehle ich sehr, gerade für Frauen, die Arbeit mit den Archetypinnen, weil sie dich wieder mit einer zyklischen Zeitrechnung verbinden, weil sie deine Intuition stärken, weil du merken wirst, boah, das habe ich irgendwie gefühlt, aber habe ich mir nicht erlaubt, weil ist nicht logisch oder steht so nicht im Kalender oder so. Und es bringt dich zurück zu der Zeitrechnung deiner Ahnen, zu der Art und Weise, wie die Frauen Jahrtausende vor dir mit dem Mond gerechnet haben. Und es gibt ja 13 Archetypen, das habe ich gerade schon gesagt, aber wir haben ja nur 12 Kalendermonate. Das liegt daran, dass wir den gregorianischen Kalender benutzen und der hat halt 12 Monate. Das hat sich irgendwer so ausgerechnet, so müsste der Monat laufen, bla bla bla. Davor, wie gesagt, hatten wir die Gezeiten, wir hatten den Mondlauf als Orientierung. Wir hatten den Sonnenlauf als Orientierung. Und wenn man den Mond als Orientierung nimmt für die Zeitrechnung, dass immer ein Mond, also ein Mondzyklus, Neumond bis Vollmond bis wieder Neumond, ist ein Monat, deswegen heißt das Ding ja auch Monat, weil es mit dem Mond läuft. Und das ist ein Monat. Dann dürften unsere Monate eigentlich keine 30 oder 31 Tage haben, sondern immer ungefähr 28, 29 Tage. Und dann wäre alles rhythmisch mit dem Mond und dann würden wir mit dem Neumond etwas Neues beginnen, was total Sinn macht, weil das exakt die Energie des Neumondes ist, etwas Neues beginnt. Und dann würden wir mit dem Vollmond feiern, dass etwas den Höhepunkt gefunden hat und dann würden wir wieder in die abnehmende Phase gehen bis zum nächsten Neumond, das Loslassen bis zum Neubeginn, bis zum, ja, dieser Wiedergeburt von etwas. Und es würde uns so viel mehr Halt geben, es würde dann mit den Tierkreiszeichen wunderbar passen, es würde einfach mit dem Rhythmus passen und dann hätten wir 13 Monde im Jahr. 13. Und 13 ist die weibliche Zahl. Das ist die Zahl der Göttinnen. Und 13 ist nicht umsonst irgendwann eine Unglückszahl geworden, eine dämonische Zahl, eine Zahl, wo man sagt, die hat mit dem Teufel zu tun in unserem Kulturkreis. Und ist ja tatsächlich sogar in anderen Kreisen ganz anders, da hat man dann die 12 oder sowas oder die 14. Aber es gibt ja in Flugzeugen nicht mal eine 13. Reihe. Ja, gibt es nicht, weil beim Fliegen gibt es so viel Aberglaube und so viel Angst, diese Flugangst kollektiv, dass sie sich entschieden haben, keine 13. Reihe zu machen, weil sie alle so Angst haben vor dieser Zahl, dass sie ein schlechtes Omen wäre. Aber was ist, wenn ich dir erzähle, dass die 13 die Zahl der Frauen ist? Die 13 ist die Zahl des Weiblichen, der Göttin. Da würden wir ganz anders auf diese Sache schauen. Und es gibt eigentlich 13 Monde im Jahr, deswegen gibt es ja auch immer mal diesen Blue Moon, diesen Monat, wo es 2 Monde gibt, was ja so selten ist und gar nicht sein kann, aber ja, es macht total Sinn, wenn wir die Zeitrechnung anders sehen würden. Und dann hätten wir 13 Archetypinnen, die uns begleiten und da würde so einiges mehr Sinn machen und wir müssten nicht mehr hin und her rechnen. Naja. Und ich möchte dir dieses Wissen einfach weitergeben, weil wir werden keinen Parallelstaat erstellen, in dem andere Regeln gelten. Wir können aber in unserem Zuhause, in unserem eigenen kleinen Kosmos, die Regeln etwas verändern und anpassen und dann entspannt sich alles in uns, weil alles so viel mehr Sinn macht. Also diese Archetypin fragt dich, die innere Mutter, die diesen Monat aktiv ist, was nährt dich und wie nährst du andere? Und da ist es ganz wichtig zu wissen, dass wir Frauen anders funktionieren, dass wir unser Stress abbauen, also erstmal, dass wir Stress schlechter abbauen, weswegen es biologisch tatsächlich von mehr Nachteil ist, wenn Frauen zum Beispiel Kriegsdienst leisten oder in extrem stressigen Positionen sind, weil das Cortisol schwerer, also langsamer einfach abgebaut wird, rein biologisch. Und dass wir auch das nicht so schnell abbauen wie Männer über zum Beispiel Sport, Bewegung und Tun, sondern vielmehr über Beziehungen, übers Netzwerken, über das sogenannte Tend and Befriend. Unser Nervensystem baut Cortisol leichter ab über Oxytocin, über das Beziehungs- und Bindungshormon. Und deswegen ist es wichtig, dass Frauen dann die Möglichkeit haben, wenn sie viel Stress haben. Und heutzutage in unserer, wie sagt man, in unserer Atomfamilie, diese kleine Familie, die wir sind, haben wir enorm viel Stress, weil wir auf eine sehr unnatürliche Art und Weise Kinder großziehen und begleiten und noch nebenbei Karriere machen sollen und arbeiten und weiß der Geier. Und das ist absolut nicht so gedacht. Und deswegen haben wir enorm viel Stress und brauchen diese Connection. Deswegen suchen wir das Dorf. Deswegen suchen wir diese Verbindung und echte Verbundenheit. Und ich habe begonnen, einfach nochmal für diese Archetypen, ja, der Mutter. Ich stelle mir vor, so eine Mutter, die nährt und kann geben, weil sie selber auch so genährt ist und genau weiß, was sie braucht, um in ihrem Rhythmus zu leben. Und das kann sie dann ihren Kindern weitergeben. Diese innere Ruhe, die Gelassenheit und die Fähigkeit, immer wieder ruhig zu reagieren und diesen Raum zu halten für Kinder, die einfach lernen, mit ihren Emotionen umzugehen. So, aber eine Mutter, die selber nicht bemuttert wurde, die hat selber nicht gelernt, mit den Emotionen umzugehen, außer sie runterzuschlucken mit Essen, mit Ablenkung oder sich selbst auf irgendeine Weise zu betäuben, zu dissoziieren oder damit rauszuplatzen, das nicht halten und containen zu können. Die ist ja aufgeschmissen und sie kann tatsächlich erstmal gar nichts dafür, weil sie hat es selber nicht gelernt. Sie wurde selber nicht bemuttert. Das ist eine enorme Mutterwunde. Und was ich dann mir überlege, ist, okay, wie kann ich noch mehr diese Energie von dieser genährten Mutter in mir kultivieren diesen Monat? Und habe gedacht, okay, ich will raus aus der Isolation, rein in die Verbundenheit, in die Verbindung. Und mir ist aufgefallen, dass ich voll oft Google oder KI bei Sachen frage, wenn ich was wissen will. Hey, KI, wie ist das jetzt hier mit meinen Kefirknollen? Ich habe Kefirknollen und mache mir meinen eigenen Kefir. Aber das sieht jetzt so und so aus. Ist das noch normal? So. Und stattdessen habe ich gedacht, okay, diesen Monat werde ich immer, wenn ich eine Frage habe, einen Menschen fragen. Weil ich habe ganz viele Leute in meinem Bekanntenkreis, die unterschiedliche Dinge wissen und schon gemacht haben. Und dann überlege ich, gibt es jemanden, der mir das beantworten kann? Ich habe hier so ein kleines Trampolin im Garten und dachte, hey, ich mache mal so ein kleines Trampolin-Workout, macht doch Spaß. Und dann habe ich währenddessen gedacht, ich habe ja nie so richtig, richtig meinen Beckenboden trainiert. Darf ich das überhaupt? Oder kann das schlimm sein? Weil alle immer so, oh Gott, pass auf und niemals aufs Trampolin, wenn du schon ein Kind geboren hast. Dachte ich, na, kann doch nicht falsch sein. Vielleicht maximal trainiert es ja auch meinen Beckenboden und es wird alles richtig gut. Naja, aber ich war nicht sicher und dann hätte ich fast KI gefragt und es ist mir eingefallen, ich habe doch eine Bekannte, eine Freundin, die genau das macht, die trainiert mit Mamas nach der Geburt diesen Beckenboden. Also habe ich ihr geschrieben und ja, das dauert ein Momentchen länger, bis dann jemand antwortet und bei den Kefirknollen habe ich dann auch nicht KI gefragt, sondern der Person geschrieben, von der ich sie geschenkt bekommen habe, jemand hier aus der Nachbarschaft. Und ich habe gemerkt, ich habe so viel Scheu aufgebaut, mich bei Menschen zu melden, weil ich das Gefühl habe, vielleicht gehe ich denen noch auf die Nerven oder ich komme ja so aus dieser ganzen Coaching-Bubble. Da ist ja schon so ein geflügeltes Wort, dass es zum guten Ton und zu deiner Ehre gehört, dass du bereit bist, jemandem sehr viel Geld zu bezahlen, dafür, dass er dir seine Expertise leiht. Weil diese Person hat ja viel Geld ausgegeben für ihre Ausbildungen, viel Zeit da rein investiert. So, dann schäm dich, wenn du nicht bereit bist, die, keine Ahnung, 600 € für eine Stunde zu bezahlen. Und irgendwie ist da bei mir hängen geblieben, dass ich niemanden einfach so fragen darf. Ich müsste immer was tauschen. Ich müsste immer auch dann nützlich sein für die Person, mal ganz ab davon, dass man sich ja auch eh mal austauscht. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, ah, das ist ja ihr Beruf, da kann ich sie jetzt nicht einfach fragen. So, aber so funktioniert ein soziales System nicht. Und das isoliert uns auch enorm, wenn wir alles nur über Bezahlung regeln. Und ein wirkliches Dorf und eine Gemeinschaft entstehen ja, wenn wir uns austauschen, auf allen Ebenen. Und ja, deswegen habe ich angefangen, nicht mehr KI zu fragen, sondern Menschen. Klingt so bescheuert, aber muss man erstmal drauf kommen. Und ich glaube, wir sind auch ein bisschen der Generation, wir Millennials, wir sind Also das erlebe ich bei allen. Wir fragen um Erlaubnis, ob wir anrufen dürfen. Wir fragen um Erlaubnis, ob wir vorbeikommen dürfen. Wir fragen um Erlaubnis, ob wir eine Frage stellen dürfen. Und ganz ehrlich, meine Eltern, früher kamen einfach Freunde vorbei. Meine Eltern haben sich nicht verabredet. Die haben einfach, Freunde, wir sind vorbeigefahren, haben geklingelt, ob die da sind. Und dann durften wir den ganzen Tag da chillen. Oder Leute haben uns einfach besucht. So, man hat einfach angerufen und gequatscht. Also da gab es gar nicht so ein Gatekeeping mit der Zeit und der Aufmerksamkeit. Und ich glaube, wir sind in so einem Krieg der Aufmerksamkeiten, weil alles unsere Aufmerksamkeit so sehr fordert durch das Internet einfach und diese ganze Digitalität, merken wir, dass wir immer weniger Zeit und Aufmerksamkeit übrig haben und sind so richtig, haben so einen richtigen Türsteher eingebaut. Und dadurch isolieren wir uns aber weiter. Das ist auch eine Masche, uns weiter zu isolieren, uns weiter voneinander zu trennen, uns mehr co-abhängig zu machen von irgendwelchen Suchmaschinen, KI und Internet. Und viele gehen ja mit dem Daumen lieber schnell zu Instagram oder zu WhatsApp oder sowas, um das Gefühl von Verbundenheit kurz herzustellen und Dopamin, anstatt aus dem Haus zu gehen und bei jemandem zu klingeln. Weil die Angst vor der Ablehnung, die Angst vor dem was falsch machen, die Angst vor dem zu viel sein ist so groß geworden bei uns allen. Corona hat das auch nochmal so krass verstärkt, dass ja, wir einfach so vorsichtig geworden sind in sozialem Kontakt und das isoliert uns. Und das ist das, was diese archetypische Mutter im Stress hält, weil sie, ne, weibliche Biologie, wir brauchen dieses Tend and Befriend, wir brauchen die Verbindung und den sozialen Austausch, um uns zu regulieren, weil die ständig drüber ist, weil sie eben nicht diese Verbindung hat, sondern alles alleine macht, alles für sich selber regelt, so einsame Wölfin. Und wir sind alle wie so einsame Wölfin großgezogen worden von unseren Eltern oder auf jeden Fall sehr viele oder alle, die mir hier zuhören, auf jeden Fall empfinden sich manchmal auch als einsame Wölfin. Erstgeborene mit zu viel Verantwortung in der Familie, muss alles selber regeln, kann sich ja niemand wenden. Wenden ist sogar die Mutter ihrer eigenen Eltern. Und da einfach zu wissen, hey, mein Stress wird sich erst auflösen, wenn ich wieder Gemeinschaft habe. Ich werde erst dieses Dorf und die Unterstützung haben, wenn ich selber auch bereit bin, in Beziehung zu gehen und nicht mehr den bequemen Weg zu gehen, sondern auch zu sagen, hey, ich mache es mir ein bisschen unbequem, ich quatsch mit den Leuten, ich frage die, ich baue Beziehungen auf, aktiv und ich verzichte auf das Internet, wo es geht. Weil das Internet, alle Apps und die KI machen uns komplett co-abhängig. Und kreieren eine Art und Weise, wie wir das Leben angehen, die die Verbundenheit, die Verbindung, die Beziehung und die Beziehungsfähigkeit abtöten im Gehirn. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, vielleicht auch diesen Monat zu gucken, wie verwende ich KI, wie verwende ich das alles, wie verwende ich das Internet und wie co-abhängig mache ich mich davon. Und ja, deswegen, vielleicht kannst du auch schauen, wie kann ich mir die Sachen, geh in die Bücherei, ich gehe super gerne in die Bücherei, ich suche mir Anleitungen aus Büchern raus. Eigentlich der Prozess, sich so ein Buch zu finden, aus dem man die Anleitung findet, ist auch schon total geil. Ich habe jetzt angefangen, wir haben eine App, die ist ganz, ganz toll. Also wie gesagt, Technik kann auch super toll sein. Wir haben einen geteilten Familienkalender, dadurch wissen wir immer, was jeder so für Termine hat. Wir können besser Termine absprechen, weil wir nicht den anderen fragen müssen. Wir sehen es im Kalender. Das ist total cool, weil es nicht manuell ist und dadurch viel flexibler. Und dadurch ist es aber auch so, dass zum Beispiel mit dieser Rezepte-App, ich liebe die sehr, Mela heißt die, da haben wir Rezepte, die wir gespeichert haben. Und dann können wir einfach sagen, das und das und das wollen wir diese Woche kochen. Dann haben wir da so eine Liste, will ich diese Woche kochen. Und dann können wir sagen, okay, die Rezepte bitte alle auf die Einkaufsliste, voll geil. Dann haben wir die sofort auf der Einkaufsliste, können kurz durch die Schränke gucken, das und das haben wir schon, okay, und dann gehen wir einkaufen. Wir können sehen, was noch offen ist, also eine digitale Einkaufsliste für die Familie macht vieles leichter. Und trotzdem kotzt es mich an, wenn ich eins der Gerichte koche, dass ich immer auf mein Handy gucken muss. Und ich merke auch, dass ich dabei nichts lerne, das bleibt nicht hängen. Und wenn ich aus einem Kochbuch koche, kann ich irgendwann das Rezept. Irgendwann kann ich es auswendig. Deswegen habe ich jetzt ein Ringbuch geholt, ein sehr hübsches, und werde alle wichtigen Rezepte, die wir lieben, abschreiben, weil ich will nicht, dass mein Kind von einem Handy aus Rezepte abliest. Ich will, dass mein Kind kein Handy braucht, um die Dinge des Lebens zu tun. Wir haben so eine Toni-Box, weil ich nicht will, dass mein Kind mein Handy braucht, um etwas zu hören oder zu sehen. Und ja, ich will ihm gar nicht erst beibringen, dass man dieses Handy benötigt, Ich benutze es für die Arbeit, sage ich ihm immer. Und ja, gut, er sieht natürlich, dass ich darüber auch telefoniere. Aber wir haben auch ein Festnetztelefon, weil ich will, dass er lernt, wie man ans Telefon geht, ohne so ein Handy zu benutzen. Weil das eine ganz komische Art ist, ein Gerät zu bedienen. Und mein ganz großer Traum ist es auch hinzubekommen, dass ich mein Smartphone nur noch für die Arbeit benutze und privat nur ein Klapphandy habe. So, oder ein altes Nokia wäre super. Weil ich merke, es macht mich auf eine ungesunde Art co-abhängig und verdrahtet mich irgendwie falsch, sodass ich mehr Sorgen habe, mit der echten Welt in Kontakt zu gehen und es mir nicht mehr so leicht fällt. Und das will ich nicht. Ich will auch nicht ständig auf Bildschirme gucken. Ich will nicht ständig diese Strahlung abbekommen und ändere deswegen. Also von daher nochmal für dich. Ich glaube, es ist wichtig und auch da, Wissenschaftler haben ja auch erwiesen, dass es wichtig ist, dass wir Menschen Unbequemlichkeiten haben. Wenn alles immer bequem ist, dann bildet sich unser Gehirn zurück tatsächlich. Also dann verlieren wir an Gehirnfähigkeit, Kapazität. Und wir brauchen diese Hürden und die Dinge, bei denen wir lernen und uns herausfordern und auch scheitern, um ein gesundes Gehirn und einen gesunden Körper zu haben. Demenz und Alzheimer sind so hoch wie noch nie, weil wir einfach auch Generationen sind, die sich unglaublich bequem gemacht haben seit den 50ern und keine wirklichen Herausforderungen mehr hatten, nur psychischen Stress. Und deswegen ist es wichtig, dass wir die Herausforderungen nicht scheuen, dass wir nicht scheuen, dass wir wachsen, dass wir Fehler machen, dass wir etwas gar nicht können und es 15 Mal wiederholen müssen, bis es einigermaßen geht. Es ist wichtig für dein Gehirn, für deine Fähigkeiten, auch für die Kinder, dass die Sachen nicht einfach und bequem sind. Das Leben muss etwas unbequem sein, damit wir als Mensch uns weiterentwickeln und wir degenerieren gerade als Gesellschaft. Es gab noch nie so schlechte Ergebnisse in den Schulen, in der PISA-Studie. Man merkt, dass die Kinder überhaupt keine Aufmerksamkeitsspanne mehr haben. Ich halte gar nichts davon, Digitalität in die Schule zu bringen. Wirklich gar nichts, 0, nix, weil ich selber merke, wenn ich etwas, wie gesagt, mit dem Rezept, wenn ich etwas vom Handy ablese, es bleibt nicht hängen. Wenn ich, keine Ahnung, im Handy Journal, es bleibt null hängen. Wenn ich das mit der Hand schreibe, habe ich es auf einer anderen Ebene verstanden und integriert. Ich vergesse es nicht mehr. Wenn ich mit der Karte mich durch die Stadt navigiere, ich vergesse es nicht mehr. Statt mit dem Navi. Und das haben wir alles verloren. Wir haben das alles selber hergegeben, damit es sich bequem anfühlt. Und wir sind alle. Ich finde es auch so lustig. Also jeder nuckelt an so einer Zigarette, so einer E-Zigarette. Jeder isst. Also es gibt unglaublich viel Werbung immer für Essen. Dieser Essensreiz wird ständig angeregt. Dieser Reiz im Mund wird ständig angeregt. Alle lieben Latte Macchiato. Und das ist ja eigentlich super viel Milch. Alle lieben Milch. Und es erinnert mich alles voll an Babys. Babys in der oralen Phase. Wir brauchen, um uns zu beruhigen, Milch, was Warmes. Und das Nuckeln und das Berühren der Lippen und dass der Mund voll ist. Und ich nehme mich da gar nicht raus, aber es ist auch ein Muster. Und wenn wir alle wie Babys mit den Bedürfnissen von Babys und mit inneren Anteilen von Babys rumlaufen, dann regieren wir diese Welt auch wie Babys. Dann wird hier keine Eigenverantwortung passieren. Dann wird hier kein wirklicher Fortschritt und Verbindung und erwachsenes Verhalten passieren, wenn wir uns alle wie Babys verhalten. Und ich finde es einfach so, ja, auch irgendwie krass zu sehen, dass alles, was so gilt als, das ist beruhigend, das ist entspannend, das ist Luxus, hat irgendwie was von, hey, du beruhigst ein Baby. Einfach so jemand, der einfach nichts checkt und noch gar nichts kann, wird dadurch beruhigt, anstatt wie eine wirklich sich selbst führende und erwachsene und verantwortungsbewusste Person, die würde sich anders regulieren und begleiten. Und wie gesagt, das ist kein Shaming, es ist einfach ein Beobachten von Mustern. Ich bin ja mit einer Sechserlinie in meinem Human Design. Ich sehe einfach die Muster und denke, okay, wie passt das alles zusammen? Wir sind hier alle irgendwie große Babys, die über ihr Baby- und Kindheitstrauma nicht hinausgekommen sind, ihr Bindungstrauma. Ich glaube, wir sind so eine zutiefst bindungstraumatisierte Gesellschaft und deswegen handeln wir auch alle wie Babys, treffen Entscheidungen wie Babys, haben Angst wie Babys, sind keine mutigen, couragierten Erwachsenen. Die Politiker, alle Babys und Egoisten. Der Narzissmus greift um sich. Und das macht ja auch total Sinn. Ich habe da super viel Mitgefühl dafür und denke, ja, kann ich auch verstehen. Und ich würde mich freuen, ja, wenn Menschen statt zu einem Latte Macchiato oder zu ihrer Nuckel-E-Zigarette lieber Menschen sagen würden, kannst du mich mal kurz umarmen, mir geht's nicht gut. Oder hey, das war voll stressig für mich. Können wir kurz einmal zusammen rausgehen und durch den Park schlendern oder können wir mal kurz zusammen lachen oder ja, dass wir das über Beziehungen rausholen oder eben über Tatkraft, aber eben auch nicht so manischen Sport, sondern so, dass wir uns bewegen und wieder in den Körper kommen, nicht Sport machen, um zu dissoziieren und nicht zu fühlen, was wir fühlen. Ja, also da haben wir, glaube ich, noch einen weiten Weg vor uns. Was ich dir sehr ans Herz legen möchte, ist ein Buch von Aldous Huxley. Das habe ich damals mit Darius gelesen. Da waren wir als Hippies am Strand auf La Gomera unterwegs, haben in den Höhlen da gelebt und übernachtet. Und da haben wir Schöne neue Welt gelesen. Und Aldous Huxley, der war tatsächlich der Französischlehrer von George Orwell. Und George Orwell hat ja dieses Buch geschrieben, 1984, wie wir in einer totalitären, gewaltvollen, unter einer gewaltvollen Regierung leben. Alles wird kontrolliert, alles wird bespitzelt, ganz viel Gewalt und Angst. Und dann hat Aldous Huxley echt nur ein paar Monate später sein Buch rausgebracht. Und er war der Lehrer von George Orwell, von dem jungen George Orwell. Und hat gesagt, er sieht es anders. Er glaubt, dass die wirkliche Gewalt über die Menschen, die absolute Kontrolle, die sein wird, die nicht mit Gewalt arbeitet, sondern mit Bequemlichkeit. Und das Buch Schöne neue Welt, das ist ey, wirklich, denkt auch heute noch dran. Es hat was ganz Verstörendes, aber es beschreibt eine Welt, in der alle abhängig gemacht werden von einem bestimmten Mittel, von so einem, es nennt sich Soma, das ist so eine Droge, das bekommen schon die Babys mit der Flasche. Alle haben schon von Kindesbein an Partner, die ihnen zugeteilt werden, um sich gegenseitig zu befriedigen. Klingt erstmal ein bisschen schräg, aber in dieser Welt ist das so, weil alle sollen ständig mit Dopamin und Serotonin gefüttert sein. Und jemand, der ständig diese Glückshormone hat und sich die immer wiederholt, der wird nichts tun, der will nichts daran ändern, weil das ist ja am Ende das, was wir alle haben wollen. Aber den kannst du in den Käfig stecken und der wird bei offener Tür den Käfig nicht verlassen, weil es so schön bequem ist und er wird nicht merken, dass er degeneriert und das eigentlich kein Leben ist, dass das ein goldener Käfig ist. Und dieses Buch ist so gut geschrieben und beschreibt es so gut. Und vor allem damals gab es diese ganzen Smartphone-Sachen noch gar nicht so doll, als wir das gelesen haben. Heute denke ich, oh mein Gott, wir haben Soma in der Welt. Es sind die Smartphones, es sind die Apps. Ich habe ja auch immer wieder ein Thema damit, ob ich es gut finde, bei Instagram Content reinzustellen, weil ich die App absolut eigentlich nicht gut finde und super ungesund. Und trotzdem denke ich mir, naja, so erreiche ich halt Frauen und kann sie vielleicht aus der Matrix rausholen und zu einem bewussten Konsum anregen. Aber es ist so krass, wie Bequemlichkeit die Droge unserer Zeit ist. Und wir verpassen, dass wir dabei unser Menschsein komplett verlieren und so wie steuerbare kleine Roboter werden, mit denen man alles machen kann, weil sie emotional komplett verkrüppelt sind und nicht mehr in der Lage, wirkliche Beziehungen einzugehen, weil ihre Beziehung ständig auf dem Dopamin aufbaut, auf dieser Sucht nach Bestätigung, nach Belohnung, nach so einem chemischen Liebesgefühl. Und wir aber nichts mehr dafür tun wollen und es irgendwann auch nicht mehr können. Wir haben irgendwann nicht mehr das Wissen, wie das geht. Und inzwischen sind ja auch schon im Gespräch bei KI, dass die Creator sagen, hey, pass auf, wir werden euch bald Wissen verkaufen. Das müsst ihr alles gar nicht selber haben. Das könnt ihr bei uns dann bestellen. Und das finde ich super gefährlich, weil ich will weiterhin alles Wissen in den Büchereien haben. Ich will weiterhin mein Wissen aus Büchern holen können. Ich möchte nicht, dass meine Quelle an Wissen zensiert wird. Und da kommen wir her. Der Buchdruck mit Gutenberg hat dafür gesorgt, dass alle Menschen Wissen erlangen können, sich selbst informieren können. Das hat zu einem großen Maß an Befreiung geführt. Und das wollen wir doch jetzt nicht wieder abgeben, nur weil das so schön bequem und gut aussieht, wie sie uns unsere Selbstwirksamkeit wieder nehmen und uns zu folgsamen Idioten machen. Und ich will jetzt gar keine Endzeitstimmung verbreiten. Ich will aber diesen Gedanken einmal, weil ich habe eine Reichweite, Menschen hören mir zu, ich will den Gedanken mal einpflanzen. Und ich finde es sehr passend zu der Inner Mother, weil die Archetypin der Mutter ist selbstwirksam. Sie weiß um ihre Emotionen, sie weiß um ihre Beziehungen und wie essentiell wichtig die sind. Und all das würden wir verlieren. Und deswegen ist es so wichtig, dass es die somatische Arbeit gibt, dass es Wissen über das Nervensystem gibt, dass wir da immer weiterkommen, dass wir da immer mehr kultivieren, dass der Körper ein wichtiger und auch der wichtigste Teil in unserem Leben ist und der Geist, das Luftige, die Gedanken, die Logik erst später kommt und nicht alles regieren darf. dass gerade wir als Frauen unsere Antennen wieder benutzen. Frauen waren immer die, die instinktiv gespürt haben, was kommt. Die waren immer die Antennen für das, was sich entwickelt. Und wir sind aber auch die Ersten, die den Kontakt zu unserer Seele verlieren, wenn alles nur noch technisch und theoretisch wird. Und was wir jetzt wählen, für uns und für unsere Kinder, sollte nicht bequem sein, sondern das Richtige. Und dafür müssen wir keine Revolution anzetteln, aber bei uns zu Hause, in unserem engsten Kreis kultivieren, dass wir die Gemeinschaft, die Verbundenheit, das Kollektiv wachhalten, dass wir lebendig bleiben, dass wir uns nicht koabhängig machen, unsere Familien auch nicht koabhängig werden lassen von der Technik, der ganzen, dem ganzen Luftelement, den Gedanken, ja, der Theorie. Wir müssen dafür sorgen, dass die Menschen um uns herum im Körper bleiben und dass wir das auch tun. Dass wir unsere Körper benutzen, so wie sie gedacht sind. Und dass wir sowas wie das Internet einfach nur wirklich nutzen als Ergänzung, aber dass wir es nichts ersetzen lassen, was wir als Menschen machen. Und ich glaube, das ist eine wichtige Aufgabe in diesem Zeitalter für uns Frauen. Und schon früher in den Stämmen, wenn eine Frau gesagt hat, ich habe das Gefühl, wir sollten hier das Lager abbrechen und weiterreisen, etwas wird kommen, da hat keiner nachgefragt. Die haben alle eingepackt und sind losgegangen, weil sie wussten, eine Frau ist die Brücke von der Anderswelt hierher. Sie bringt Seelen in diese Welt, sie hat den Schoßraum, der dieses Wunder birgt, der ein Portal ist. Da kommen auch Infos durch. Eine tiefe Intuition und Anbindung an die Natur, an die Pflanzen. Wenn Bäume sich über Kilometer informieren können, wenn Fressfeinde auftauchen, dann kann eine Frau empfangen, wenn die Bäume flüstern, was am anderen Ende des Waldes passiert. Und da dürfen wir hin zurückkommen, in diese Klarheit, in diese Weisheit, welche Rolle wir auch tragen. Wir sind diejenigen, die das Leben und den Tod in uns tragen. Ja, wir sind die Brücke zu Leben und Tod. Und wir tragen die Verantwortung, unsere Liebsten um uns herum und unseren Stamm darauf aufmerksam zu machen, dass wir spüren, dass etwas nicht stimmt. Und als erstes müssen wir darauf hören und uns selber ernst nehmen, sonst werden es die anderen niemals tun. Wir müssen dem folgen, dieser Wahrheit. Und dann müssen wir dafür sorgen, dass das Außen uns auch zuhört und mitgestalten. Wir dürfen uns nicht einfach so verunsichern lassen und sagen lassen, na du, das ist doch alles super, wenn man das logisch betrachtet, ist doch alles super. Nee, wir brauchen die Intuition, wir müssen sie wertschätzen. Das ist das Urweibliche, das ist das mütterliche Prinzip. Und ja, deswegen, der Archetypin der Mutter hat eine große Aufgabe für uns im Juni. Ich bin gespannt, wie du das fühlst. Den Höhepunkt haben wir zum Fest Lita, das ist Midsommer, am 21. Juni, der Tag mit dem längsten Tag und der kürzesten Nacht. Da werden wir noch einmal ganz klar sehen und ab dann wird es dunkler. Dann gehen wir Richtung Schatten und Unterwelt. Und deswegen, lass uns noch mal an der Oberfläche genau hinschauen, all die Klarheit sammeln, die wir brauchen, um dann zu entscheiden, was wir nach dem 21. Juni Stück für Stück bis in den Winter rein loslassen, wo wir einen Abschluss finden, was wir beenden wollen. Ja, ich bin ganz gespannt, was es mit dir macht, wie du das fühlst. Wenn du merkst, du möchtest mehr dazu wissen, zu diesem urweiblichen Wissen, zurückkommen zu deiner inneren Körperinnenweisheit, zu deiner Weisheit als Frau, zu der archetypischen Weisheit, zu diesem zyklischen Leben und dass du spürst, dass es Zeit dafür ist, dann lade ich dich ganz herzlich ein, Teil der Ausbildung zu werden, The Art of Yin. Die findet vom 14. bis 16. August hier in Lüneburg statt, in einem wunderschönen Haus im Wald, wo ich dich in all das einweihen werde. Du wirst danach wissen, wie du Räume hältst selber für Frauen, wie du Circles gibst, wie du 1:1 und in Gruppen arbeitest, aber mit diesem feminin-weiblichen Wissen, mit diesem urinstinktiven Wissen, wie du mit Frauen arbeitest, aber vielleicht auch einfach dich selber anders verkörperst, ein anderes Self-Leadership hast, auch wenn du mit Männern in Begegnung gehst, wenn du deine Familie führst, wenn du dich emotional selbst führst und merkst, dass all die emotionalen Wellen gar nicht gegen dich sind, sondern für dich, aber du lernen musst, sie zu reiten und zu containen, sagt man auf Englisch, wie sagt man das, so halten zu können, den Raum dafür halten zu können. Und mit Souveränität da drin zu stehen, in deiner Weiblichkeit, in der weiblichen Energie, mithilfe all dieser zyklischen Tools. Es gibt wirklich tolle, man kann sagen, so Strukturen, nach denen man sich, ne, wir sind ja so Strukturen gewöhnt in unserer linearen Welt, wie wir hier gelernt haben. Es gibt tolle Strukturen, denen wir folgen können, um wieder in das Loslassen zu kommen, in das Zyklische. Und all das möchte ich dir weitergeben, wie du dein Leben und dein Arbeiten anders gestalten kannst und wirklich voll in deine Weiblichkeit kommen und das mit Souveränität und Klarheit als eine Anführerin von anderen Frauen, aber auch von Männern, eine Anführerin auf Augenhöhe, im feminin zyklischen Sinne, im sinnlich annehmenden sein kannst. Ja, und mit deiner Macht umgehen kannst, ohne Angst vor ihr zu haben, ohne Angst zu haben, Unterdrückerin zu sein, ohne Angst haben zu müssen, Gewalt anzuwenden, ja, und trotzdem enorm wirksam zu sein. Und ist eine Initiation, es ist nicht nur eine Ausbildung, du wirst da nicht nur mit dem Zertifikat rausgehen, auch das, aber es ist tatsächlich eine Initiation. Du wirst eingeweiht in diese Art und Weise, Weisheit und Wissen zu übertragen, statt es nur zu lehren und zu verkörpern, statt nur Wissen weiterzugeben. Und ja, es ist wirklich ganz, ganz besonders. Und ich habe einfach über die letzten Jahre gemerkt, dass ich das irgendwie ganz natürlich mache und Menschen mir sagen, oh mein Gott, wenn du sprichst, spüre ich zwischen den Zeilen eine Wahrheit und plötzlich landet das. Wenn ich deine Stimme höre, landet das tief in meinen Zellen, was ich vorher schon immer theoretisch wusste, aber nicht anwenden konnte. Und warum das so ist, das zeige ich dir in The Art of Yin. Und wenn es dich ruft und du mehr davon willst, dann komm gern, sei Teil der Ausbildung. Und ich freue mich, vielleicht bist du eine der 15. 4 Plätze sind schon vergeben. Und genau, es gibt noch 11 Plätze, wenn du dich anmelden möchtest. Du bist herzlich willkommen hier in Lüneburg. Verbinde es einfach mit einem langen Wochenende. Du kannst auch deine Family mitnehmen. Die können ja hier den Tag verbringen und ihr seht euch abends. Das ist absolut möglich. Und ja, nimm dir diesen Raum. Nimm dir das, also es ist wirklich eine einmalige Erfahrung, bin ich mir sehr sicher. Und ja, ich kenne keine Ausbildung, die diese Inhalte vermittelt. Deswegen war es mir so wichtig, das endlich mal rauszubringen und zu machen. Und wenn du sagst, du möchtest gerne 1:1 an deinen Dingen arbeiten, an dem Unterbewusstsein, an diesem Gefühl, boah, ich fühle mich so co-abhängig, ich habe auch die E-Zigarette oder ich trinke auch mal mein Latte Macchiato, weil ich die Milch so gerne mag und ich brauche das und ja, ich fühle das so mit dem inneren Kind, dann lass uns auch so gerne eine Rewilding-Session machen. 60 Minuten, du und ich, wir machen Anteilsarbeit, wir schaffen deine innere Ordnung wieder mit intuitivem und energetischem Aufstellen und ja, ich helfe dir in deinem Unterbewusstsein eine liebevolle Ordnung, die deinem Design und deiner Energie als Frau entspricht, wiederherzustellen und dass du das danach auch immer wieder für dich anwenden kannst. Das ist mir so wichtig, dass du auch nicht co-abhängig von mir bist, sondern dass ich dir Tools mitgebe und dir zeige, wie es geht. Und du es irgendwann selber anwenden kannst, um dich zu halten, um dich zu begleiten und dieses Self-Leadership für dich, das feminine Self-Leadership aufzubauen, als souveräne, selbstbewusste, sinnliche Frau, die ihre Weiblichkeit lebt und deren maskuliner Part ein Mann mit Herz geworden ist in ihr drin. Und dafür machen wir diese Anteilsarbeit und ja, dieses energetisch-schamanische Aufstellen. Ich freue mich total. Wenn ich dich da begleiten darf, alle Infos findest du hier in den Shownotes und auch auf meiner Website www.kimfreund.de. Ich bin so gespannt, falls du vielleicht noch Fragen hast zu der Archetypinnenarbeit oder zu all den anderen Sachen, die ich hier mit dir geteilt habe, dann schreib mir auch so gerne, schreib mir, wie du es fühlst, ob du das fühlst als Thema in diesem Juni, wie es sich für dich gerade zeigt in deinem Leben, wo deine Herausforderungen gerade sind. Und ja, wenn ihr mir schreibt, gucke ich mal. Vielleicht werde ich auch ein paar von euren Kommentaren aufgreifen und in der nächsten Folge drauf eingehen. Ich freue mich total, von dir zu hören und wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag und freue mich mit dir auf die nächste Folge. So much love, deine Kim.